Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Dienstag, der 22. Oktober 2024. Willkommen zum 38. Mikrogespräch. Heute wird es um Ökonomenschelte und um Lösungen gehen. Und dazu begrüße ich recht herzlich Tom Krebs. Hallo Tom.
Ja, hallo Marco, ich begrüße dich.
Tom, wer bist du und was machst du?
Also ich bin Makroökonom an der Universität Mannheim und forsche in verschiedenen Bereichen, bin auch Mitglied der Mindestlohnkommission und habe mich insbesondere in den letzten 3 Jahren sehr intensiv mit der Wirtschaftspolitik und der Politik der Ampelregierung beschäftigt. Darüber handelt auch das Buch und es handelt auch darüber, wie Ökonomen sehr starken Einfluss auf die Politik und die politischen Entscheidungen haben.
Also ich nehme mal den Namen des Buches, es nennt sich Fehldiagnose und es hat den schönen Untertitel, wie Ökonomen die Wirtschaft ruinieren und die Gesellschaft spalten. Das ist ja eine sehr klare Ansage und ich vermute mal, es ist jetzt nicht unbedingt eine maoistische Selbstkritik, die du da aufgeschrieben hast, oder?
Nein, wirklich nicht, weil es ist eine Kritik an der Ökonomenzunft. Der Titel ist überspitzt formuliert. Daran sollte man sich jetzt auch nicht zu stark abarbeiten, weil es eben schon ein Buch sein sollte, nicht nur für eine interne Ökonomendiskussion, sondern vielleicht für ein etwas breiteres Publikum, die meistens intuitiv schon wissen, was damit gemeint ist, was das Problem der Ökonomen ist. Aber ich versuche das ja jetzt dann auch zu analysieren. Und was mir hier halt wichtig ist, ich versuche theoretisch heranzugehen, was ist es, woher kommt es, dass die Mehrzahl der Ökonomen immer in eine gewisse Richtung tendieren, wenn sie wirtschaftspolitische Empfehlungen abgeben. Und ich diskutiere ja dann auch ausführlich, wie teilweise die Politik die Empfehlungen der Ökonomen zwar ablehnt, wenn sie besonders absurd sind, aber dann doch häufig doch übernimmt und auch die Erzählung der Ökonomen übernimmt. Und das mache ich fest an den wichtigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen der letzten 3 Jahre. Also ich fange bei der Energiekrise an oder dem Frühjahr 2022 und ich gehe eigentlich durch bis zur aktuellen Situation, wo wir immer noch die Diskussion haben. Insofern ist das Buch sehr aktuell, obwohl es eigentlich vor einem Jahr geschrieben wurde oder jetzt nicht vor einem Jahr, aber vor mindestens 6 Monaten.
Für viele Menschen ist das etwas kontraintuitiv, aber die Buchbranche hat noch so eine ganz eigene Zeitrechnung. Da gibt man dann irgendwann ein Buch ab und ein halbes Jahr später oder noch später erscheint es. Das passt im Grunde überhaupt nicht mehr in unsere Zeit eigentlich, wenn man da so drüber nachdenkt. Du hast ja mit der Energieproblematik, nenne ich es jetzt mal, Energiekrise, die sich ja auch kombiniert mit einer Energiewende gleichzeitig, hast du ja schon ein sehr, sehr festes Fundament für dein Buch geschaffen. Also du hast das im Grunde in den Mittelpunkt gestellt. Und wenn ich die These richtig verstehe, ist sie ja auch, die ist noch gar nicht vorbei, die Energiekrise. Habe ich das richtig verstanden?
Die Spätfolgen, die spüren wir immer noch. Das stimmt. Und die Probleme während der Energiekrise stehen auch stellvertretend für die Problematik, die wir haben und wenn wir die Energiewende meistern wollen, also auch die Klimatransformation. Deswegen ist es auch interessant, die Thematik über die Energiekrise hinaus. Deswegen ist das auch mir so wichtig. Und vielleicht sollte ich dann doch nochmal ganz konkret werden oder etwas konkreter, worum geht es in dem Buch? Es geht mir um die Fehlanalysen oder Fehldiagnosen der Ökonomenmehrheit und wie diese Fehlanalysen letztlich dazu geführt haben, dass die Politik Fehlentscheidungen getroffen hat. Und zwar diese Fehlentscheidungen getroffen hat mit negativen, ich nenne das manchmal desaströsen Konsequenzen für die Wirtschaft und Gesellschaft. Und darum geht es. Das ist so ein bisschen das Big Picture. Also die erste Fehldiagnose, die ich ausführlich diskutiere im Buch, ist, dass ich glaube, dass die meisten Ökonomen die Auswirkungen der Energiekrise fahrlässig unterschätzt haben. Und der Grund dafür ist meiner Meinung nach, weil sie mit Modellen und Theorien arbeiten, in denen Menschen und Unternehmen sich relativ schnell und schmerzlos an die hohen Energiepreise anpassen können. Und weil sie auch eine Modellwelt im Kopf haben, eine theoretische Welt, in der Märkte selbst in Krisenzeiten in gewisser Hinsicht immer noch ziemlich gut funktionieren und ein gesellschaftlich wünschenswertes Ergebnis produzieren. Das fand ich überraschend in der Diskussion. Und das nenne ich dann die Märchenwelt überspitzt, die Märchenwelt der Ökonomen oder der marktliberalen Ökonomen. Ich mache das am Marktliberalismus fest, weil das hat etwas von dieser Theorie, die wir auch in der Einführungsvorlesung im Bachelorstudiengang immer unterrichten. Das ist unser Wohlfahrtstheorem. Wenn es für alles Märkte gibt und diese Märkte perfekt funktionieren, dann ist das Marktergebnis Pareto-effizient, nennen wir das. Wir sind ja hier bei den Mikroökonomen, aber das ist, und das ist eben halt die unsichtbare Hand funktioniert und führt zu einem gesellschaftlich wünschenswerten Ergebnis. Und was mich eben überrascht hat, ist, dass während der Energiekrise gleich in 2022 Ökonomen dieses Modell benutzt haben, um die Krise zu analysieren und auch wirtschaftspolitische Empfehlungen abzuleiten. Mhm. Und das hat mich wirklich überrascht. Natürlich, das Modell, das sie benutzt haben, hatte viel mehr Mathematik als das. Aber am Ende war das Modell ein Modell, wo alles ziemlich gut funktionierte. Mhm. Und ich glaube, das hat nicht viel mit der ökonomischen Realität zu tun. Und ich glaube auch jetzt die Erfahrung zeigt, dass diese Modellberechnungen und diese Modellwelt nicht die Realität abgebildet haben. Also ganz konkret sage ich, wir hatten die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte durch die Energiekrise. Die Industrie und die Wirtschaft war schwer getroffen und ist immer noch schwer getroffen. Und was wir jetzt sehen, ist teilweise auch noch die Auswirkungen, die Spätfolgen der Energiekrise. Und darauf gehe ich in Detail im Buch ein. Das analysiere ich auch, wie ich dazu komme. Aber wenn das dann stimmt, dann lagen die offensichtlich ziemlich daneben. Und jetzt kann man sagen, naja, Ökonomen lagen daneben. Aber ich sage ja auch, diese Analyse, diese Fehlanalyse hatte politische Konsequenzen, schwerwiegende politische Konsequenzen. Und zwar ganz konkret hat es dazu geführt, dass wir ab 2023 und auch die Politik gesagt hat, naja, die Krise ist jetzt vorbei. Eben weil wir mit einem Modell an die Sache herangegangen sind, in dem Menschen und Unternehmen sich ziemlich schnell anpassen konnten und dann irgendwie die Bestätigung sahen. Mhm. Und sagen, naja, die Krise ist vorbei. Und dann hat Christian Lindner natürlich als Finanzminister gesagt, naja, wenn die Krise vorbei ist, dann können wir auch die Finanzpolitik normalisieren. Ja, das heißt also, Marktfundamentalismus, diese marktliberale Analyse, führte zu fiskalischem Fundamentalismus. Mhm. So nenne ich das immer. Ja, ich kann nicht für Krisenpolitik plädieren, wenn es keine Krise gibt. Ab 2023 war das Motto Krise, welche Krise? Und deswegen hatten wir die entsprechende Finanzpolitik. Das bedeutet aber auch, wir hatten eine Wirtschaftspolitik, die nicht expansiv war und wir konnten also kein zusätzliches Investitionspaket implementieren. Wir konnten andere Sachen nicht tun und insofern gab es in 2023 nicht den Anschub des Staates, den die Industrie und die Wirtschaft gebraucht hätte, um aus diesem Tal der Tränen hinauszukommen. Insofern hatte diese Fehlanalyse dann auch schwerwiegende politische Konsequenzen und wirtschaftliche Konsequenzen. Und in diesem Sinne sage ich, dass die Ökonomen die Wirtschaft ruinieren, überspitzt formuliert. Aber deswegen, so kommt das. Und dann Gesellschaft, darüber diskutieren wir auch, dass durch die große Unsicherheit und Verunsicherung in der Bevölkerung die AfD an Zustimmung gewann. Und das meine ich mit Gesellschaftsspalten. Ich rede noch über Preisbremsen, aber wirklich diese Analyse, die einfach das Problem verharmlost hat und dann von der Politik irgendwann übernommen wurde, die Erzählung. Ist ja alles gut gegangen. Und ich weiß auch, warum die Politik das gemacht hat. Die hat gesagt, naja, dann denken die Leute, wir haben alles richtig gemacht und es passt. Und da haben ich und einige andere 2023 immer wieder gegen angeredet, weil die Wirtschaftspolitik dann falsch justiert war und die Finanzpolitik. Aber es half nichts und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, im Buch manchmal etwas überspitzt zu formulieren, auch weil ich eine etwas breitere Leserschaft vielleicht erreichen möchte, aber auch vielleicht etwas aus dieser Erfahrung, 2 Jahre gegen eine Wand reden.
Jetzt lass uns mal ganz kurz über diese unsichtbare Hand des Marktes reden, die du kurz erwähnt hast, die ja die Grundlage für einiges an Denken ist. Kannst du die These dazu kurz zusammenfassen?
Die These ist das, was ich schon gesagt habe, die unsichtbare Hand bewirkt, dass das Marktergebnis wünschenswert ist. Und das ist unser erstes Wohlfahrtstheorem. Und das schien bei einigen doch anwendbar zu sein. Und was mir natürlich fehlte in den Analysen, war Unsicherheit, die auch endogen generiert wird in den Märkten und auch hohe Anpassungskosten. Und insbesondere die endogene Unsicherheit würde dazu führen, dass die Märkte eben nicht perfekt funktionieren. Ich habe jetzt schon gesagt, dass die Folgen der Energiekrise unterschätzt wurden, weil angenommen wurde, die Anpassungskosten sind gering. Das ist nicht unbedingt ein Marktversagen per se, obwohl, wenn man es in einer gewissen Weise Anpassungskosten einführt, ist es doch. Damit meine ich, dass häufig die Anpassung an hohe Energiepreise, also die Erdgaspreise hatten sich ja an den Märkten teilweise verzehnfacht. Und dann ist ja die Frage, was ist hier die Anpassung? Und ein Teil der Anpassung muss vielleicht sein, dass man dann auf Verhalten, also wenn die fossilen Energiepreise ansteigen, also Erdgas stark ansteigt, dass man versucht, auf ein Verhalten oder eine Produktionsweise umzusteigen, das dann strombasiert vielleicht ist. Aber das geht halt nicht immer so einfach. Das ist häufig verbunden mit hohen Investitionskosten, die nicht so getätigt werden können. Also auf der Haushaltsseite sind das halt die Wärmepumpen oder die E-Autos, von denen wir reden, die man nicht mal so schnell kauft. Und für viele Unternehmen ist es halt der Heizkessel, der jetzt nicht mehr gasbasiert sein darf, sondern muss strombasiert sein oder wasserstoffbasiert. Und das sind hohe Investitionskosten, die mit hoher Unsicherheit auch verbunden sind und die nicht so schnell mal getätigt werden. Das meine ich mit hohen Anpassungskosten. Mhm. Die zweite große Fehlanalyse, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, die sich aber daraus ableitet, ist, dass es einen Glauben gab unter vielen Ökonomen, dass Preissignale, Marktpreissignale immer richtig sind. Auch in einer Krise. Das heißt, wenn die Gaspreise sich verzehnfachen, dann muss diese Verzehnfachung des Gaspreisanstiegs auch wirklich 1:1 an die Unternehmen weitergegeben werden. Und das fand ich immer komisch in einer Krise. Das heißt, das Preissystem war heilig, ja, weil die unsichtbare Hand ja immer funktioniert und die Marktpreise auch wirklich korrekt signalisieren, was vorgeht in der Wirtschaft. Deswegen durfte es auch keine wirkliche Gas- und Strompreisbremse geben. Das ist das zweite Thema, das ich behandle. Das heißt also, Ökonomen und auch Ökonomen, die in der Energiepreiskommission, Bremsenkommission saßen, waren der Meinung, dass selbst in der Energiekrise, wo, wie gesagt, die Gaspreise sich verzehnfacht hatten, wir keine Preisbremse brauchen. Und das fand ich schon sehr überraschend. Und dann haben wir eine Preisbremse konstruiert, die ineffektiv war und für die Industrie gar nichts gebracht hat. Das war jetzt mein zweiter Kritikpunkt am Ende. Wir hatten eine Pseudopreisbremse für die Industrie. Die hätte wirklich große Schwierigkeiten erzeugt, die ursprünglich vorgeschlagen wurde von den Ökonomen. Ja, weil Preissignale durften man ja nicht ändern. Also durfte man eigentlich nur Transferzahlungen zulassen oder Liquiditätshilfen. Das hat dann natürlich die Politik gesehen, dass das ist Wahnsinn, was die Ökonomen da vorgeschlagen haben. Dann hat man aber das nicht wirklich das grundlegende Problem geändert, sondern einfach Zusatzbedingungen draufgehauen, sodass am Ende wir eine Energiepreisbremse für die Industrie hatten, die total absurd war und die übrigens überhaupt nicht verwendet wurde. Die hat nichts gebracht, null. Und jetzt wundern wir uns, warum die Industrie sich nicht erholt.
Aber da ist ja der interessante Punkt. Deswegen wollte ich gerade am Anfang kurz bei dieser unsichtbaren Hand des Marktes verweilen, weil in der These, und die ist ja bestechend, sagt man ja im Grunde, gut, das rüttelt sich dann irgendwie zurecht. Was dann aber meistens fehlt, selbst wenn man der Annahme zuneigt, ist in welcher Zeit denn? Also in einem Jahr, in 5 Jahren? Die Antwort der von dir kritisierten Ökonomen ist dann im Regelfall innerhalb von 2 bis 3 Jahren. Aber was mich gewundert hat an der ganzen Diskussion war, dass die ja selber sogar zugegeben haben, dass sich das BIP quasi auf Dauer absenkt. Um einen gewissen Prozentsatz, 1,5 bis 3%, wenn man also eine niedrigere Basis hat, von der aus man wachsen kann und somit ja automatisch Wachstum verliert. Das heißt also, wenn man deren These wirklich durchgedacht hätte, hätte die Politik ja schon sagen können, ja stopp mal, das wollen wir nicht, da verlieren wir zu viel, das schadet der Wirtschaft und das hat langfristige Konsequenzen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, es gab 2 Diskussionen. Es gab einmal, wir müssen raus aus dem Gas von Russland, dazu gab es Papiere und du beziehst dich nicht darauf, Fragezeichen, sondern?
Na, also ich gehe auf alles ein im Buch, auch auf die Embargo-Debatte. Das ist aber nur ein kleiner Teil. Das wird häufig überinterpretiert. Das ist von 14 Kapiteln ein halbes Kapitel über die Embargo-Debatte. Aber die hatte natürlich diese Modellberechnungen, die dort durchgeführt worden sind, hatten natürlich auch nicht nur mit der Embargo-Debatte zu tun, also die, ob wir kurzfristig jetzt auch das russische Erdgas nicht brauchen, sondern hatten dann auch damit zu tun, dass auch, wir haben ja kein Embargo da implementiert. Insofern hat die Politik da nicht auf marktliberale Ökonomen gehört mit ihren Modellvorstellungen. Das behaupte ich auch nicht, weil die Politik wird ja immer von der Realität irgendwann eingeholt. Und wenn die Realität so offensichtlich nicht übereinstimmt ist mit dem, was die Ökonomen sagen, dann sagt die Politik natürlich auch, okay, jetzt machen wir was anderes. Aber es gibt immer so eine Tendenz in eine gewisse Richtung. Ich zeige das denn eben, dass in 2023 dann plötzlich gesagt wurde, naja, wir haben ja alles gut überstanden, also wir hatten keine Gasmangellage etc. etc. Und diese Erzählung der Ökonomen wurde von der Politik übernommen. Das war mein Punkt. Übrigens, diese Berechnungen waren ein statisches Modell. Insofern ist der Zeithorizont ja nicht ganz klar. Ja, ich weiß auch nicht, ob du deswegen sagen wolltest, das sind die permanenten Effekte. Die Berechnungen übrigens, die Sie angestellt hatten, haben gesagt, dass selbst mit viel höheren Preisen, als wir gesehen haben, das ist übrigens ganz wichtig, mit viel höheren Preisen und dauerhaft höheren Preisen, die wir gesehen haben, hätten wir trotzdem nur einen Einbruch von höchstens 1,5 Prozentpunkte gehabt. Also maximal. Okay, oder ein Verlust, Einbruch sollte ich nicht sagen, ein Verlust. Da gehe ich auch im Buch drauf ein, das ist klar empirisch jetzt falsifiziert worden, das steht nicht im Einklang. Da können wir gleich nochmal drüber reden, also insofern ist dieses Modell schon mal Makulatur. Letzter Punkt übrigens die Anpassung, aber das Modell ist sowieso arttheoretisch zeitlos. Wie es aber diskutiert wurde von den Ökonomen oder den Autoren war, dass eigentlich die Anpassung sogar in Monaten passieren könnte. Das war ja immer der Punkt. Ich habe ja eher gesagt, naja, wir brauchen vielleicht 1-2 Jahre, dann kann man viel mehr anpassen, als wenn wir jetzt plötzlich, und das war die Embargo-Debatte, wo ja gesagt wurde, Schocktherapie ist immer besser, wir sollten jetzt sofort das Gasangebot noch weiter reduzieren. Das wäre ja eine Reduktion des Gasangebots, das Sofort-Embargo. Dann würden die Preise zwar noch höher gehen, also als wir gesehen haben, aber dann hätten die Unternehmen dann noch mehr Anreiz, sich anzupassen. Und das ist immer gut. Umso höher die Preise, umso besser, umso schneller, umso besser. Und das ist übrigens nicht im Modell drin, weil das ein statisches Modell ist. Insofern ist es nicht so ganz klar, wie man es interpretieren sollte. Eigentlich, die meisten würden sagen langfristig. Vielleicht meintest du das auch, aber das wurde ja nicht so diskutiert.
Ja, ja, genau, darum ging es mir.
Insofern kann man übrigens schon sagen, es war das verkehrte Modell. Man müsste ein dynamisches Modell dahinschreiben, wie wir es ja auch immer machen in der ökonomischen Forschung. Das hat mich auch nochmal überrascht, dass man mit einem einfachen statischen Modell da an diese Frage geht. Also das war natürlich auch sehr absurd.
Genau, aber Tom, worum es mir ging, einmal natürlich genau, es ging mir darum, dass es eben keine Zeitschiene hatte. Es wurde zwar dann irgendwie eine diskutiert, aber im Grunde war es Mumpitz, aber das war ja auch die Grundlage für die weiteren Diskussionen danach, weil das hat sich ja dann angeschlossen. Ne? Also die Folge wurde ja dann auch immer wieder mit genau dem gleichen Blick betrachtet und vor allen Dingen wurde auch immer dieses erste Modell verteidigt
genau. Und
dann quasi in die weitere Betrachtung mitgenommen, was natürlich völliger Mumpitz war, weil sich die Situation ja komplett verändert hatte, ne?
Genau, das war auch mein Punkt und ich habe es nur als Weltbild dann, also vom Modell mal weg so ein bisschen, ne? Also wenn wir von den Details weggehen, habe ich das eben genauso auch interpretiert und so diskutiere ich das im Buch, dass es immer wieder aus dieser theoretischen Perspektive wurde alles interpretiert in den nächsten 2 Jahren und entsprechende wirtschaftspolitische Empfehlungen. Wenn man eben ein bisschen weggeht von den technischen Details und dass es statisch war oder nicht, denke ich, ein großer Punkt eben war, dass sie hohe Anpassungs- und Investitionskosten vernachlässigt haben in diesem Modell. Das, glaube ich, hat dazu geführt, dass sie unterschätzt haben, wie schwierig es ist, sich anzupassen für viele Unternehmen. Und das andere ist Unsicherheit. Und damit die Überreaktion von der Preise in Energiemärkten wurde auch vernachlässigt. Das sind für mich, wenn ich es zusammenfassen soll, nicht technisch die beiden Punkte eben, die im Modell und in dieser Perspektive vernachlässigt wurden, die aber wichtig sind, meiner Meinung nach, und dann auch ganz andere wirtschaftspolitische Implikationen haben. Wenn die Welt, die Realität in dieser Energiekrise also eine war, in der Unsicherheit ein wichtiger Faktor war, und die meisten würden sagen, ja, also mit dir, und zwar auch zusätzliche Unsicherheit, die im Markt, in den Energiemärkten generiert wurde, wie in den Finanzmärkten, ja, also eine Überreaktion von Finanz- und Energiemärkten. Wenn das wirklich die Realität beschreibt, dann ist zum Beispiel es nicht richtig, was diese Ökonomen und viele andere empfohlen haben, dass wir eine Pseudopreisbremse nur brauchen, aber keine richtige Preisbremse. Das heißt also, die haben ja gesagt, Preissignale müssen immer unverzerrt weitergegeben werden und Unternehmen und Isabella Weber und ich haben gesagt, nein, wir brauchen eine wirkliche Preisbremse. Das war diese Diskussion. Und die andere Diskussion war eben, und das ist die Annahme der niedrigen Anpassungs- und Investitionskosten, wenn die Anpassungs- und Investitionskosten in der Realität in der Energiekrise sehr hoch waren und allgemein in jeder Transformation, dann wieder ist Ihre Aussage nicht richtig, dass die wirtschaftlichen Verluste eines solchen Preisschocks gering sind. Deswegen, also so führe ich das auf die Annahmen in diesem Modell zurück, versuche das aber lesbar zu gestalten. Deswegen komme ich immer so ein bisschen eher auf diese allgemeinen Sachen wie Unsicherheit und Anpassungskosten. Das sind die wesentlichen Merkmale für mich, die vernachlässigt wurden. Und genauso wie du es gesagt hast, das zog sich dann durch. Und wir diskutieren es ja immer noch.
Genau, und du hast ja auch mal ausgerechnet, wie viel wir jetzt eigentlich verloren haben, ne? Potenziell.
Ja, das ist genau die Diskussion. Jetzt sagen viele Ökonomen ja und natürlich die Autoren, wir hatten doch recht. Es ist ja fast nichts verloren gegangen. Ja, ob es jetzt kurzfristig und langfristig überhaupt nicht verloren gegangen. Und die Energiekrise war ja schon 2023 überstanden, das sagen die ja. Und übrigens, das hat die Politik dann übernommen, ja, nachdem sie erst die Empfehlung abgelehnt haben, also Sofortembargo, da hat die Ampelregierung auch gesehen, na, das machen wir mal lieber nicht. Und übrigens habe ich immer gesagt, das ist eine politische Entscheidung. Wenn die Politik sich entscheide, das zu machen, oh gut, aber wir sollten der Politik nicht vorgaukeln, dass es mit kleinen, geringen wirtschaftlichen Kosten zu managen ist. Das war übrigens immer nur mein Punkt. Das heißt, man sollte auch immer ein bisschen das separieren, so ein bisschen, diese politische Meinung und ein bisschen die wirtschaftliche Analyse. Jetzt wurde ja genau gesagt, naja, wir haben es ja gut überstanden und das Argument war, das Bruttoinlandsprodukt ist ja nicht eingebrochen wie in der Finanzkrise. Und da habe ich immer gesagt, naja, das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Wenn ich die Auswirkungen der Energiekrise auf die wirtschaftliche, gesamtwirtschaftliche Produktion analysieren möchte, dann muss ich mir überlegen, was wäre denn passiert ohne die Energiekrise? Ja, und dann kann ich nicht einfach sagen, naja, wir sehen keinen großen Einbruch. Damit vernachlässige ich ja, dass ohne Energiekrise wir gewachsen wären. Und da schaue ich mir nämlich genau an, was der Konsens war vor der Energiekrise, wie stark Deutschland hätte wachsen sollen. Und da sieht man das, und nicht unberechtigterweise, dass nach der Corona-Krise man eine starke wirtschaftliche Erholung aus vielen Gründen erwartet hätte. Und zwar ein einjähriges Wachstum von 4%, wenn man sich die Quartalsberechnung. Und diese 4%, also diese wirtschaftliche Erholung nach 2 Jahren Corona-Krise und Stagnation, die hat uns die Energiekrise schon mal kurzfristig gekostet, kurzfristig. Und das ist übrigens vergleichbar, da gehe ich auch im Buch um, vergleichbar mit den kurzfristigen wirtschaftlichen Verlusten in der Finanzkrise und unter Corona-Krise. Das heißt, ich sage, wenn man die kurzfristigen wirtschaftlichen Verluste richtig berechnet, und das machen die nie, das diskutieren die nie, das ist ziemlich absurd. Wir müssen immer ein Counterfactual natürlich kreieren, das weiß man, ja, sonst kann ich keine Krisenkosten berechnen. Dann sehe ich, dass die kurzfristigen Krisenkosten in Bezug auf die Wirtschaftsleistung in der Energiekrise vergleichbar waren mit der Finanzkrise und der Corona-Krise. Aber wenn ich mir die Löhne anschaue, die Reallöhne, war die Energiekrise einmalig. Wir hatten die höchsten Reallohnverluste in der Nachkriegsgeschichte. Also wesentlich höher als in der Finanzkrise, da hatten wir fast keine, und auch wesentlich höher als in der Corona-Krise. Und in diesem Sinne war die Energiekrise die schlimmste Wirtschaftskrise jetzt. Und natürlich, was jetzt noch drauf kommt, die langfristigen wirtschaftlichen Losverluste und Reallohnverluste. Das heißt, ich, und darauf gehe ich auch ein im Buch sehr ausführlich, ich behaupte, dass ein großer Teil, nicht alles, ein großer Teil der wirtschaftlichen Misere, die wir jetzt diskutieren, auch immer noch mit den Spätfolgen der Energiekrise zu tun haben. Warum? Weil in diesen Jahren, in diesen 2 Jahren sehr viel Unsicherheit vorgeherrscht hat und diese hohen Energiepreise und Investitionen nicht getätigt worden sind und teilweise Produktion auch ins Ausland verlagert wurde. Ohne Energiekrise ständen wir besser da. Deswegen zieht sich das auch durch wie ein roter Faden. Das heißt, wenn ich erstmal einmal diese Perspektive der anderen Autoren nehme, dann sehe ich plötzlich all die anderen Sachen auch anders. Und auch die aktuelle Diskussion sehe ich natürlich anders. Denn dann sage ich, naja, die Energiekrise ist vorbei. Also die kann damit nichts zu tun haben. Also das sagen die, nicht ich. Und dann sagen sie, naja, aber uns geht's natürlich schlecht. Das können sie jetzt übrigens nicht mehr ableugnen. Das ist auch ganz interessant. 23 hieß es noch, alles ist vorbei. 24 natürlich, hat die Realität diese Ökonomen wieder eingeholt. Jetzt können sie nicht mehr leugnen, dass wir wirklich in einer Dauerkrise sind. Aber sie sagen, na, das hat nichts mehr mit der Energiekrise zu tun, sondern die Deutschen sind zu faul, sie sind zu alt, etc. etc. Und darauf gehe ich auch nochmal ein.
Und es gibt einen Fachkräftemangel, hat der Haukap erst doch irgendwie.
Fachkräftemangel, etc. strukturelle Faktoren. Ich sage mal ganz einfach, diese strukturellen Faktoren waren vorher auch schon da, die müssen wir angehen. Aber die verändern das Wirtschaftswachstum nur langfristig, also langsam, die Wirtschaftskraft. Das heißt, das kann nicht erklären, und darauf gehe ich ein, in einem ganzen Kapitel, das kann nicht erklären, all diese Phrasen, Struktur, Rahmenbedingungen, Phrasen nenne ich sie, weil es nie quantifiziert wird von diesen Leuten. Die erklären einen Teil der Misere, die wir jetzt haben, aber nicht, warum wir innerhalb von 2 Jahren so viel schlechter dastehen, als wir vor 2 Jahren noch dachten.
Mal von der anderen Seite rangegangen. Also du hast ja aufgezeigt, wie massiv die Reallohnverluste sind. Jetzt gab es ein paar Maßnahmen der Bundesregierung, die die Bürgerinnen und Bürger auch entlastet haben. Aber ich meine, da brauchst du ja jetzt auch keine große ökonomische Bildung. Wenn du weniger Geld in der Tasche hast, gibst du weniger aus. Das gilt für den Konsumenten ja genauso wie ein Unternehmen. Und ich glaube, es ist ja eigentlich auch unstrittig, dass wenn Unternehmen nicht wissen, wie die Regeln in den nächsten 3, 4, 5 Jahren sind, dann halten sie sich auch mit Investitionen zurück. Wenn sie dann gleichzeitig auch noch sehen, dass sie höhere Kosten haben, dann halten sie sich noch mehr zurück. Das sind ja eigentlich alles Sachen, die völlig unstrittig waren bis vor kurzem. Aber wenn man die nicht mitdenkt, werden die natürlich wieder strittig.
Ja, das ist vielleicht auch genau mein Punkt, warum ich das Buch geschrieben habe. Ja, also du nennst die unstrittig, aber wir diskutieren sie nicht mehr.
Genau, und dadurch werden sie wieder strittig.
Also wir diskutieren sie zwar schon, ein kleiner Kreis, ich stehe ja jetzt nicht alleine da, aber es ist doch schon die Mehrheit diskutiert wieder so, als wenn wir zurückgeworfen sind in eine alte Zeit. Und das hat mich eben auch überrascht, wobei die Diskussionen etwas subtiler sind. Also ich sage immer, es streitet niemand ab, dass wir in einer Krise staatliche Unterstützungsmaßnahmen brauchen. Also so weit sind wir schon. Aber wenn ich die Krise nicht erkenne oder falsch diagnostiziere, dann habe ich genauso ein Problem. Und wenn ich Preisbremsen ablehne, die nie wichtig waren in den alten Krisen, weil das ist eine neue Krise. Diese Krise ist eher wie die Ölkrise in den 70er Jahren, ja, also ein Preisschock. Wenn ich dann aber Preisbremsen ablehne, habe ich ein Problem. Und deswegen ist die Diskussion neu oder vielleicht auch wieder alt. Und was mich eben frustriert hat, und das war anders in der Corona-Krise, dass die ökonomischen Empfehlungen sehr schlecht waren, die wirtschaftspolitische Beratung halt mehrheitlich. Ich glaube, diese Energiekrise hat die Ökonomen einfach überfordert. Und sie hat sie genauso überfordert wie die Diskussion der Klimatransformation allgemein. Und darauf gehe ich ja auch ein. Es gibt ja diese klare Analogie zur Klimatransformation und wie wir Klimaneutralität erreichen wollen. Also Analogie zwischen Energiekrise und der allgemeinen Diskussion, wie die Klimaziele erreicht werden können. Denn auch da haben wir eine Energiewende und die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch da haben ja auch vor der Energiekrise schon die meisten Ökonomen gesagt, das zentrale Instrument der Klimapolitik sollte der CO2-Preis sein. Und alles andere regelt der Markt, sage ich immer, plus Transferzahlung, also Klimageld. Und ich habe das immer als eine sehr fragwürdige Klimapolitik betrachtet. Also zu kurz gesprungen, und ich glaube auch, es wird nicht funktionieren. Und ich glaube, die Energiekrise hat gezeigt, das war ein Test. Also der CO2-Preis soll ja den Preis fossiler Energieträger erhöhen. Und genau das hatten wir in der Energiekrise. Und jetzt frage ich Leute, na, hat es denn gut geklappt? Hat es einfach nur beschleunigt natürlich, das war alles im Zeitraffer. Aber wie gesagt, die meisten Ökonomen haben ja gesagt, umso schneller, umso besser. Und genauso war die Diskussion in Bezug auf die Klimatransformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch da habe ich eben festgestellt, dass diese Marktgläubigkeit und diese marktliberale Logik sehr stark und sehr tief die Politik durchdrungen hat. Und ich rede nicht von der FDP, die steht ja für Marktliberalismus per se, also pur, die steht dafür. Deswegen sind so viele Ökonomen auch FDP-affin, auch wenn sie es abstreiten wollen, weil die Ergebnisse natürlich schrecklich sind. Aber natürlich, Ökonomen sind FDP-affin. Vielleicht mit einem grünen Twist, deswegen sind sie heutzutage sehr grün-affin, aber die Grünen haben ja eigentlich auch nur eine marktliberale Logik. Nochmal, auch in der Grünen-Partei war es immer gang und gäbe, da zu akzeptieren, dass der CO2-Preis das zentrale Instrument der Klimapolitik ist. Ich halte das für total verkehrt, diese Sichtweise. Weil ich will nicht einfach nur fossile Energieträger verteuern. Das klappt, wenn die Leute sich einfach anpassen können. Ansonsten muss ich mir erstmal Gedanken machen, wie ich Leute unterstützen kann, dass sie überhaupt ihr Verhalten ändern können. Also trivial, es geht ja um die Infrastruktur. Aber das wird dann doch immer nicht stark genug hervorgehoben. Und insofern war das auch ein perfektes Beispiel für die Diskussion, wie wir die Energiewende und die Klimatransformation schaffen. Und man sieht ja auch einen Backlash jetzt. Und das war immer mein Reden. Wenn wir es verkehrt machen, dann ist es schlecht für den Klimaschutz. dann wird der Klimaschutz nichts. Dann wandern die Unternehmen ins Ausland, wo sie klimaschädlich produzieren natürlich, also jetzt nicht europäisch Ausland. Und die Menschen werden frustriert und die AfD gewinnt an Zustimmung und das grüne Projekt ist gescheitert. Das hatte ich eben schon vor der Energiekrise immer gesagt. Deswegen habe ich wirklich nicht verstanden, wie Ökonomen mit diesem einfachen Modell die Energiekrise behandeln wollen. Das hat mich einfach vom Hocker gehauen.
Also da kommen ja jetzt mehrere Sachen auch zusammen. Ne? Man sieht, wir haben die Energiekrise, dann haben wir jetzt die Transformation, die wir bewältigen müssten, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir haben aber auch die Idee, die es da grundsätzlich gab, die wurde ja auch nie umgesetzt. Ne? Also im Grunde hat sich die Politik auch bis heute geweigert, irgendwelche Gelder an die Bürgerinnen zurückzugeben oder rauszugeben. Das heißt, es wurde ohnehin alles zur Verhandlungsmasse, was natürlich auch daran lag, dass wir jetzt mit einer Schuldenbremse zu kämpfen haben. Und jetzt stehen wir ja vor einem ganz ganzen Knubbel an Problemen, die man irgendwie nicht nur auseinander knubbeln müsste, sondern auch lösen müsste. Und da scheint ja überhaupt gar keine Kraft mehr vorhanden zu sein. Und deswegen wäre so ein bisschen die Frage, ob da nicht dann weniger die Ideologie am Ende bei der Politik eine Rolle spielt, sondern man sich schlichtweg in den Gegebenheiten angepasst hat, dass man sich aktuell als handlungsunfähig ansieht, im Rahmen natürlich dann der Schuldenbremse und Co.
Ja, ich möchte erstmal noch weg von der Schuldenbremse, aber vielleicht was zur Transformation sagen und zur Energiekrise. Also nochmal, die Energiekrise war eigentlich nur die Transformation im Zeitraffer. Ja? Also, weil genau das wurde ja auch notwendig, dieser Umstieg weg vom Gas hin zum Wasserstoff oder zum Strom. Das war ja die Idee. Genau das musste ja auch passieren und natürlich nur in einer sehr viel kürzeren Zeit. Ja, und deswegen sind aber die Probleme nicht so unähnlich. Deswegen ist es eben auch schon interessant. Und da würde ich dann eben unabhängig von der Schuldenbremse doch nochmal sagen, dass die Vorstellung, dass wir nur mit hohen Energiepreisen arbeiten können und Transferzahlung für mich naiv ist und an der Realität vorbeigeht. Weil du sagtest, naja, die Politik hat dann diesen zweiten Teil, die Transferzahlung, das Klimageld nicht implementiert. Ich glaube, man macht sich etwas vor, wenn man meint, das reicht.
Lass mich da kurz drauf antworten, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich stimme dir zu, dass es nicht nur Transferzahlungen braucht oder vor allen Dingen nicht in dieser Form und dass Gelder anders verwendet werden. Was allerdings das erzeugt hat, was da gemacht wurde, ist, es gab das Versprechen, wir machen hier einen CO2-Preis, wir nehmen damit Geld ein und das Geld geben wir euch zum Teil zurück. Und dieses Nicht-Zurückgeben, das verstärkt dann natürlich auch den Frust. Das heißt, wir haben ja jetzt die Situation, dass die Leute einmal frustriert sind, dass die Politik ihr Wort nicht einhält und andererseits auch noch frustriert sind, dass es mit der Transformation nicht vorangeht. Und dann ist natürlich die Neigung groß, ach ja, Transformation, das ist ja eh alles Mumpitz. Also das war so ein bisschen mein Gedanke dahinter.
Ich habe das verstanden. Das ist nicht verkehrt, aber viel zu kurz gesprungen. Und jetzt sage ich, warum. Und das hat mich vorher schon gestört. Man verspricht sich zu viel vom Klimageld, das meine ich. Ja, selbst wenn wir das Klimageld nicht haben, werden die meisten Probleme immer noch da sein. Was meine ich damit? Und das ist ganz wichtig. Und das ist wirklich bei den Grünen immer ein Problem, außer wenn man direkt mit ihnen redet. Und das ist auch das Problem der Gewerkschaftsbewegung natürlich mit diesem ganzen Ansatz, weil die näher am Leben sind. Also wir geben es zurück. Ich stimme dir zu, dass es natürlich ganz schlecht ist, wenn die Politik das verspricht und dann nimmt das Versprechen nicht ein. Aber man sollte sich eben nicht zu viel versprechen, weil der hohe Preis fossiler Energieträger, die ich durch den CO2-Preis einführe, der wird vielleicht teilweise ja auch dazu führen, dass ich eigentlich, was ich haben möchte, ist, dass die Leute dann umsteigen auf die Wärmepumpe oder das E-Auto oder die Unternehmen dann die erdgasbasierte Anlage austauschen für eine strombasierte. Das nenne ich Investition. Die sind aber sehr teuer. Und jetzt, wenn ich bei den privaten Haushalten mal hingehe, es hilft mir nicht viel. Das Klimageld wird ja vielleicht 150 Euro pro Kopf. Ja, selbst wenn ich dann 500 Euro für eine Familie vielleicht habe, das ist ja fast nichts im Vergleich zu den mindestens 30.000 Euro, die ich für das E-Auto. Das meine ich. Da macht man sich etwas vor. Das ist der. Und jetzt stelle ich mir sogar eine Person vor, eine Stahlarbeiterin, die ihren Job verloren hat, wegen der Energiewende. So sieht sie das ja, oder er das. Mhm. Und den schicke ich jetzt ein Klimageld von 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro. Also das ist absurd. Absurd zu denken, das Klimageld nützt viel. Ist vielleicht immer noch schön, ist in den USA wird sowas ja immer gern gemacht, Geld direkt vom Präsidenten schicken. Aber da zu sagen, das ist die Sozialpolitik. Ja, Sozialpolitik fängt bei mir an, dass wir am Arbeitsmarkt gute Jobs schaffen. Das ist Sozialpolitik für mich. Fertig. Und wenn wir es nicht schaffen, die Energiewende so hinzukriegen, dass im Netto mehr gute Jobs geschaffen werden und mindestens, dann kann ich mit dem Klimageld gar nichts erreichen. Das ist immer mein Punkt. Und ich, der ist sehr offensichtlich. Der ist sehr offensichtlich für alle, die im Leben stehen übrigens und die beschäftigt sind. Und wir sind ja auch beschäftigt, aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich ziemlich gute Jobs oder irgendwie ziemlich sichere, ich weiß nicht. Aber dagegen habe ich auch damals immer schon so ein bisschen gegen argumentiert. Natürlich sagen die Leute, naja, und natürlich brauchen wir die Infrastruktur, natürlich brauchen wir das, ja, ja. Aber es ist schon eine Frage der Prioritäten, wenn Ökonomen ständig dahin gehen und vorgaukeln, dass alles, was wir brauchen für die Klimatransformation, ist der CO2-Preis plus Transferzahlung. Das meine ich damit. Jetzt komme ich nochmal auf die Politik. Und das ist der Grund, warum die Ampelregierung auch und wahrscheinlich zukünftige Regierung keine kohärente Politik betreiben werden. Weil sie auf der einen Seite nicht vernünftig beraten werden. Das ist ja genauso wie bei der grünen Industriepolitik, die wir nicht richtig betreiben können, weil die meisten Ökonomen sagen, Industriepolitik brauchen wir eh nicht. Dann weiß die Politik natürlich, naja, wenn wir keine Industriepolitik betreiben, haben wir keinen Stahl mehr, haben wir die Automobilindustrie wird schrumpfen, dann haben wir keine Feuerverzinkungsbranche, dann haben wir keine, also das wissen die, das sehen sie, da haben wir keine Industrie mehr. Die Ökonomen, die das empfehlen, sagen natürlich, ja klar, Pech gehabt, brauchen wir nicht, wir machen was anderes. Was? Sagen sie auch nicht. Das heißt, die Politik wird dann immer wieder eingeholt von der Realität, muss irgendwas machen, macht irgendwas, macht das aber nicht systematisch und teilweise kopflos. Das ist übrigens, darauf gehe ich dann auch im Buch ein, gerade im dritten Teil, wie wir aus dieser Misere rauskommen, da mache ich ja konkrete Vorschläge, da kann man sagen, die kennen wir alle. Ja, die kennen wir zwar aber alle, aber wir lassen uns ständig von diesen marktliberalen oder marktfundamentalistischen Nebelkerzen beeinflussen und das ist so ein bisschen das Problem der Politik.
Du hast gerade eben was ganz Interessantes gesagt, dass gute Sozialpolitik zuvorderst ja auch erstmal gute Arbeitsplätze schafft. Und ich finde, das ist ja eigentlich etwas, was sehr anknüpfungsfähig sein müsste bei dieser anderen Betrachtungsweise diverser anderer Ökonomen. Weil im Grunde würde ja deren These genau das auch voraussetzen. Woran hakt das denn, dass man da irgendwie nicht zusammenkommt?
Ich weiß es nicht. Man muss ja auf verschiedene Ebenen so ein bisschen unterscheiden. Also ich werfe ja nicht der ökonomischen Forschung vor, zu einseitig zu sein. Denn für alles, was ich empfehle und oder was ich diskutiere, gibt es ja auch die einschlägige Literatur. Genauso wie die Arbeitsmarktliteratur sehr viel weiter ist als das, was wir diskutieren häufig in der Öffentlichkeit. Da gehe ich ja auch auf den Mindestlohn drauf ein. Nochmal so ein Thema. Auch wieder, wo Ökonomen lange Zeit, wenigstens in der öffentlichen Debatte immer gesagt haben, Teufelszeug und da hat sich schon ein bisschen was gedreht, aber man wird immer wieder genügend Ökonomen finden, die in der öffentlichen Debatte mal so einschmeißen, dass jede Mindestlohnerhöhung plötzlich 1 Million Arbeitsplätze kosten würde. Also ich übertreibe so ein bisschen, aber so hört sich das ja. Haben wir jetzt schon gerade wieder. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man unterscheiden muss, meine Kritik ist keine Kritik erstmal per se an der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung, die sehr heterogen ist eigentlich, nicht Mainstream, was man normalerweise, was mich dann halt überrascht hat, das hat mich schon immer so ein bisschen überrascht, was dann in den öffentlichen Debatten oder was dann gesagt wird von den Ökonomen und Ökonomen, die in der öffentlichen Debatte sich beteiligen. Das sind ja nur wenige. Die meisten forschen irgendwie, auch fast meine Mannheimer Kollegen, die bekommen eigentlich diese Debatten gar nicht mit. Die gucken mich immer ganz überrascht an, wenn ich darüber rede. Ja, also die leben dann halt in ihrer Forscherwelt. Das ist ja auch schön. Und das heißt, meine Kritik bezieht sich auf diejenigen, die dann auch an diesen öffentlichen Debatten sich beteiligen, in den Beiräten sind und wie gesagt, die tagtäglich in Talkshows oder so ihre Meinung abgeben. Und da habe ich eben schon immer schon festgestellt, dass es so eine Tendenz zur Vereinfachung gibt und so eine Tendenz zu einer einfachen Theorie. Und die einfache Theorie, die Ökonomen natürlich anzubieten haben, ist diese einfache Theorie, dass Märkte erstmal funktionieren. Das ist ja immer unser Referenzpunkt. Das ist es schon, also die Einführungsvorlesung. Und dann reden wir natürlich ganz viel über Marktversagen, also warum es nicht so gut funktioniert. Aber das kommt mir dann immer ein bisschen zu kurz, scheinbar in diesen öffentlichen Debatten. Also Externalitäten können wir immer noch ganz gut, das ist jetzt so meine Faustregel, wie gesagt. Die Externalitäten sind auch bei Mainstream-Ökonomen oder bei den üblichen Ökonomen immer sehr schnell mit ein Teil der Analyse. Gerade die Klimaexternalität natürlich, also kein CO2-Preis ohne die negative Klimaexternalität natürlich. Aber wenn es dann, was ich eben festgestellt habe, und das war besonders dramatisch eben in der Energiekrise, weil es eine neue Krise war, wenn es darum geht, in das Preissystem direkt einzugreifen, also der Staat, ja, und eine Preisbremse ist ja ein direkter Eingriff in das Preissystem und eine Veränderung der Preissignale und der Mindestlohn genauso ist ja ein direkter Eingriff, dann verliert man erstmal fast alle Ökonomen, die in der öffentlichen Debatte teilnehmen. Dann ist das Planwirtschaft plötzlich so. Und genauso verliert man die meisten erstmal bei der Industriepolitik. Also, ja, dass man gewisse Industriezweige vielleicht besonders fördern möchte. Nicht spezielle Unternehmen nochmal, nicht mal, aber dass der Staat sich überlegt, naja, in welche Richtung möchte ich denn, dass die Wirtschaft sich entwickelt. Ne? Oder gibt es vielleicht für Deutschland gewisse Wirtschaftszweige oder ein gewisses Geschäftsmodell, dass man sich das überhaupt überlegt? Und das sollte in der Traumwelt dieser marktliberalen Ökonomie ja nicht so sein. Ne? Da sollte der Staat sich ja überall zurückhalten. Und das habe ich dann eben schon festgestellt, obwohl es sehr viel auch über Industriepolitik gibt oder so, in der öffentlichen Debatte fällt das irgendwie so hinten runter. Und ich diskutiere auch ein bisschen, warum. So, ich gebe dann so 2, 3 Erklärungsversuche, warum, das ist eine Analyse jetzt der Ökonomenzunft, ne? Warum in der Ökonomenzunft dann doch immer dieses einfache Weltbild dominiert, wenigstens wenn sie in der öffentlichen Debatte ihre Meinung sagen.
Ich würde dazu gern meine Meinung sagen, weil wir haben ja damit auch ein bisschen Erfahrung hier bei den Mikroökonomen. Wir hatten ja mal das ökonomische Quartett, wie du vielleicht weißt.
Worauf seid ihr gekommen? Genau.
Naja, also das ökonomische Quartett, einer der Hauptgründe, warum ich das nicht mehr mache, ist, dass ich festgestellt habe, dass es im Grunde recht wenig Differenzen gibt zwischen den Ökonomen, wenn man sie sich mal etwas länger zusammensetzen lässt. Weil sobald du in einem Podcast bist und da irgendwie mal so 40, 50, 60 Minuten reden musst, musst du ja auch anfangen zu begründen und dann kannst du halt nicht mehr diese Headline-Takes machen und dich von anderen unterscheiden, sondern dann bist du sofort in einer kooperativen Runde und dann hast du halt wenig Differenzen, die man herausarbeiten kann und die dann entsprechend weniger spannend sind beim Zuhören. Und dann muss ich sagen, ist es natürlich auch als Format jetzt nicht so spannend, das zu betreiben. Und das ist vielleicht dann auch der Unterschied zwischen Talkshows und Podcasts, aber auch natürlich Medienberichten, weil sobald ich einen Zeitungsartikel schreibe, muss ich ja nur jemanden mal 1, 2 Sätze sagen lassen. Du hast es gerade eben so schön genannt, das sind die immer gleichen 3 Sätze. Und schon hat man eine Differenz da und kann sich politisch profilieren. Und ich glaube, Medien setzen da schlichtweg falsche Anreize. Und aus diesen falschen Anreizen entstehen dann eben solche Problematiken in der öffentlichen Debatte, dass die in einem gewissen Punkt auch völlig losgelöst ist von der Realität, der Forschung zum Beispiel. Und wir sehen ja dann, wenn du dann in diese Ökonomenlisten guckst als letzten Punkt, auch, dass es da durchaus so ist, dass die sehr viel in Medien vertreten sind, tendenziell weniger publizieren, was wissenschaftlich basiert ist. Und auch das müsste Journalismus im Grunde auffallen und er müsste da nachjustieren. Tut er aber nicht, weil es weniger spannend ist.
Das ist einer der Gründe, einer der Erklärungsgründe, die ich auch im Buch, ich glaube aber nicht, dass es die vollständige Erklärung ist. Und ich sage dir, warum das es nicht sein kann. Das, was du jetzt gesagt hast, trifft ja auch auf andere Bereiche, auf die Soziologie eigentlich im Prinzip zu. Denn auch die, wenn die in der öffentlichen Debatte sich beteiligen, müssen ja auch in 3 Sätzen dann was sagen. Und jetzt könnte man sagen, Ökonomen sind halt häufiger vertreten, das stimmt. Ne? Aber ansonsten diese Vereinfachung ist erklärt immer noch nicht, was ich jetzt behaupte, dass tendenziell Ökonomen eine Marktperspektive haben. Das haben die anderen Sozialwissenschaften ja sicherlich nicht. Also ich glaube eben, dass es ein Alleinstellungsmerkmal der Ökonomen ist, dass es eine gewisse Perspektive immer gibt. Und diese Perspektive im Extremfall natürlich die Perspektive ist, in der der Markt schon alles regelt. Das ist natürlich überzogen. Aber ich glaube, da gibt es schon eine starke Tendenz. Und das ist jetzt auch unabhängig vom Forschungsoutput. Da würde ich auch gegen argumentieren übrigens. Dann müsste es ja so viel besser geworden sein in den letzten Jahren. Denn der Forschungsoutput derjenigen, die sich jetzt öffentlich äußern, ist im internationalen Vergleich besser geworden. Übrigens, also die wirtschaftspolitische Beratung ist auch internationaler geworden und davon hätte ich mir eben auch viel versprochen. Ich muss aber echt etwas schockiert feststellen, dass es überhaupt in der Energiekrise und auch in den Diskussionen, die wir jetzt führen, ja, wie kommen wir raus aus der Krise, überhaupt nichts bringt, diese Internationalisierung, der zusätzliche Forschungsoutput, überhaupt nichts. Also da würde ich ein bisschen gegenhalten und da glaube ich eben wirklich schon, dass es immer noch so ist, also müssten wir jetzt statistisch erheben, ne? Aber ich gehe da mit vielen, vielen Einzelbeispielen im Buch drauf ein übrigens, ne? Dass ich glaube, dass da ganz klar die marktliberale Tendenz oder diese Markttendenz da ist. Und nochmal, diese Ablehnung von Preiskontrollen ist ganz allgemein international, da gehe ich auch drauf ein. Auch in Energiekrise, da gab es ja Umfragen unter Ökonomen, jetzt in Deutschland, wo ganz klar die große Mehrheit, mehr als 90%, gesagt haben, wir können Entlastungspakete haben, also Transferzahlen, aber keine wirkliche Preiskontrolle. Nur mal so, in der Energiekrise. Und dieselbe Umfrage galt mit 90-10% auch international. Da waren die führenden Ökonomen, wurden gefragt, in so einer Chicago-Umfrage auch wieder. Schau dir mal die Antworten an. Ganz allgemeine Plattitüden von führenden Forschern, das Forscherinnen und Forschern. Das waren alles nach unseren Standards, ne? Nach unseren Standards.
Die alte Garde.
Nein, auch Junge, nein.
Junge auch?
Das stimmt eben nicht, das stimmt eben. Die alte Garde wie Blanchard war eigentlich sogar noch vernünftiger, nur so, der hat gesagt, naja, vielleicht, weil es für die Geldpolitik dann einfacher wird. Das war einer von den 10%. Nein, viel schlimmer. Und da gehe ich auch für die deutsche Szene jetzt im Buch drauf an. Und wie gesagt, ich wurde auch gefragt, nenne ich Namen, aber ich zitiere natürlich die Referenz, wo jemand sich geäußert, muss ich ja, ne? Sonst ist es wieder eine allgemeine Diskussion. Keine Verbesserung, würde ich sagen, in dieser Krise, weil diese Krise vielleicht hat. Deswegen würde ich da schon mal gegenhalten und nochmal, es würde eben auch nicht erklären, warum dann Ökonomen eine gewisse Tendenz haben zu einer Marktgläubigkeit. Aber das wird natürlich erklärt, weil das unsere allgemeine Theorie ist. Das ist schon unser Theorieansatz. Das ist unsere Stärke ja auch, ne? Durch die Marktwirtschaft erklären, indem eine Gesellschaft und gesellschaftliches Leben und eine Wirtschaft sowieso hauptsächlich über Märkte geregelt wird. Das ist für mich auch so diese theoretische Superüberstruktur der ökonomischen Erklärung einer Gesellschaft. Und deswegen rede ich ja auch viel über Hayek. Also ich rede ja sehr viel über Hayek da und führe das immer auf Hayek so ein bisschen zurück in Constitution of Liberty, so ein bisschen die Vision einer Wirtschaft, auch einer Gesellschaft als wirklich Individuen, die interagieren mit ihren gegebenen Präferenzen übrigens, eine Kollektion von individuellen Präferenzen haben wir halt, die interagieren alle in Märkten. Und nichts anderes. Das ist die Gesellschaft. Und das hat Polanyi ja schon kritisiert. Und deswegen führe ich dann auch meine Kritik auf Polanyi und Keynes zurück. Und ein bisschen rede ich über Marx. Weil, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, ich habe Unsicherheit erwähnt, Anpassungskosten, also als Dinge, die ein bisschen fehlen. Und natürlich Marktmacht. Das ist übrigens der letzte Punkt, was ich auch immer... Ökonomen möchten nicht über Machtverhältnisse reden, während das für Soziologen und so. Und ohne über Machtverhältnisse zu reden, kann man nicht über den Arbeitsmarkt reden. Das ist das Problem. Und deswegen hat man auch so häufig Probleme mit Ökonomen, wenn sie sich über den Arbeitsmarkt äußern. Wenn ich nicht über Machtverhältnisse reden möchte, dann fehlt mir was im Verständnis des Arbeitsmarktes. Ne? Also insofern würde ich da schon ein bisschen gegenhalten. Diese Position hatte ich auch noch vor 3 Jahren, also genau das, was du gesagt hast, als einziger Erklärungsansatz. Naja, Talkshows sind halt eine schlechte Art zu kommunizieren. Das stimmt zwar, aber es gibt auch noch ein Alleinstellungsmerkmal der Ökonomen, warum sie besonders schlecht sind, meine ich.
Okay, ich wollte jetzt aber auch nicht behaupten, dass das der einzige Grund ist.
Ich weiß, aber ich wollte, also es ist ganz wichtig, weil das ein wichtiger Punkt ist, auf den ich im Buch auch nochmal eingehe und weil ich mich das auch mal gefragt habe. Und wie gesagt, ich gehe dann noch ein paar andere Punkte durch, aber das wird zu lang führen. Also ich habe dann natürlich auch noch.
Lass uns mal vielleicht zum Ende hin noch mal kurz darüber reden, was jetzt getan werden müsste, damit wir, weil du sagst ja, Energiekrise ist ongoing, wir haben die nicht überwunden, sondern wir baden jetzt quasi die schlechten Maßnahmen aus. Das heißt, im Grunde hat man ja dann trotzdem immer noch die Chance, jetzt darauf zu reagieren, damit sich das nicht verfestigt und wir dauerhaft Wachstum verlieren, wenn wir es nicht schon verloren haben, sondern dass man da jetzt voranschreitet und mit Wachstum in der Wirtschaft hat man ja auch wieder mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Also wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir tun?
Ja, also wir müssten jetzt machen, was wir schon 2023 hätten machen sollen. Also insofern sind meine Ratschläge nicht so anders. Also jetzt im Vergleich zu 2023, wo ich ja schon gesagt habe, da war die wirtschafts- und finanzpolitische Antwort der Regierung einfach nicht angemessen. Also, wir sollten Investitionen stärken. Das ist also gerade über Investitionen habe ich jetzt schon häufiger gesprochen. Das heißt, wir müssen bei den Investitionen beginnen. Neue Investitionstätigkeit muss den neuen Aufschwung tragen. Da bin ich insbesondere dafür, dass wir eine Investitionsprämie, eine unbürokratische Investitionsprämie geben für Grüne. Ich nenne sie mal Grüne, also jede Strom- oder wasserstoffbasierte Investition. Das heißt, dass wir eine grüne Investitionsprämie implementieren, die unbürokratisch ist, sodass sie ganz einfach auch den Mittelstand erreicht, in die Breite geht. Ja, da mache ich gar dann, was ich darunter verstehe, das diskutiere ich dann ganz konkret im Buch. Das ist nicht genau das, was die Bundesregierung machen wollte. Sie wollte schon was. Das war aber viel zu klein wieder gedacht, viel zu kleinteilig gedacht. Das muss viel einfacher und größer gedacht werden. Dann natürlich Infrastruktur, brauchen wir nicht drüber zu reden. Insbesondere die kommunale Infrastruktur, Energiebereich, ja, Stromnetzausbau, Wasserstoffleitungen müssen wir legen. All das, riesiges Sondervermögen, das der Bund auflegen würde, aber zur Förderung von kommunalen Infrastrukturinvestitionen. Und der Bund selbst müsste natürlich was für die Übertragungsnetzbetreiber tun oder Tenant übernehmen, würde ich sagen. Das ist also nochmal Investitionsprämie für die Privatwirtschaft plus öffentliche Infrastrukturinvestitionen. Aber richtig und mutig. Und ich gehe auch auf die Hindernisse drauf ein und wo man dann wieder verkehrt abbiegen kann. Also wo es dann doch wieder zu privat wird und so auch. Ja, und das ist eine große Gefahr. Der Staat sollte das einfach machen. Und natürlich im Rahmen der Schuldenbremse können wir erstmal für 1-2 Jahre schon was machen durch eine Neuberechnung der Konjunkturkomponente. Ansonsten müssten wir das finanzieren durch eine Reform der Schuldenbremse. Auch da gehe ich drauf ein, was man machen kann, welche Reform diskutiere ich exakt. Und dann brauchen wir trotzdem noch Sicherheit bei den Energiepreisen. Das heißt, wir werden alles tun, damit die Energiepreise runtergehen, also die Strompreise insbesondere, klar. Also Ausbau der Stromnetze, ganz wichtig. Aber der Staat sollte den Unternehmen trotzdem eine Preisgarantie geben, dass es eine gewisse Obergrenze gibt für den Bruttopreis, also inklusive Netzentgelte, für die nächsten Jahre, damit es Planungssicherheit gibt. Das ist übrigens Planwirtschaft für die Netze. Also fast alle Ökonomen lehnen das ab. Es wird wahrscheinlich auch nicht kommen, aber ich schlage das jetzt mal vor. Und ich finde das wahnsinnig, wenn wir sowas nicht vernünftig diskutieren können. Das ist wichtig. Dann haben wir schon mal die Energiekosten geregelt und auch die Infrastruktur und eine Prämie für einen Anstoß. Und ich glaube, das würde schon mal, wenn wir es großvolumig implementieren und mit viel Mut und all diese Nebelkerzen mal einfach beiseite schieben, die dann alles zerreden, dann hätten wir schon mal einen Wirtschaftsboom. Und dann würde ich immer sagen, dann haben wir unseren Green New Deal und wir brauchen einen Fair New Deal. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass alle Beschäftigten auch wirklich von diesem Boom profitieren. Und da heißt es natürlich Mindestlohn perspektivisch auf 15 Euro. Und ansonsten muss die Tarifbindung besser werden. Und deswegen brauchen wir ein Tariftreuegesetz, das vernünftig ist. Und ich würde auch noch die Investitionsprämie an die Lohnzahlung koppeln. Das ist auch nochmal so eine Sache, wie die USA das gemacht hat im Inflation Reduction Act. Das wär's. 5 Maßnahmen, Green New Deal, Fair New Deal, fertig. Und machen. Mehr brauchen wir. Also mehr kann die Politik auch nicht.
Ja, und dazu würde natürlich gehören, auch so ein bisschen positiven Spirit in die Sache reinzubringen.
Natürlich.
Das ist aber ganz klassische Politikaufgabe, ne?
Ja, aber übrigens würde ich immer auf die Investitionen, jetzt unser Problem sind die Investitionen, deswegen würde ich bei den Investitionen anfangen, nicht einfach sagen, okay, wir müssen irgendein Konjunkturpaket zum Beispiel, das halte ich für falsch. Ja, jetzt ein Konjunktur, wo wir vielleicht einfach die Mehrwertsteuer wieder ganz breit senken oder breite mit der Gießkanne Steuersenkung irgendwie. Es wird extrem teuer und wird extrem wenig bringen. Wir müssen gezielt die Investitionen fördern, da wo es klemmt. Ja, und gezielt die Energiekosten oder Sicherheit bei den Energiekosten schaffen. Diese beiden Sachen. Und man kann fast alle Fragen auf der Unternehmensseite, die nennen das dann Rahmenbedingungen zwar, weil sie ja nicht Förderung sagen dürfen, aber die wollen gefördert auch werden, aber natürlich breiter. Okay, das wäre das. Und dann würden wir stark wachsen. Wir hätten schon 23 sehr gut wachsen können mit dieser Politik. Aber es wird nicht kommen. Es wird ein bisschen kommen übrigens. Alles, was ich gesagt habe, wird so ein bisschen kommen. Irgendwann vielleicht in 24 und so, aber nicht mit dem richtigen Schwung wahrscheinlich. Also gegeben die politischen Verhältnisse, die wir haben. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, also wenig hoffnungsfroh, das waren die richtigen.
Doch, sehr hoffnungsfroh in einem Szenario, einem 20%-Szenario, in dem wir eine gute politische Konstellation plötzlich in 24 haben. 25, mit dieser Ampelregierung natürlich nicht. Nein. Die wird so weitermachen, die wird so weiter wursteln. Die denken ja auch, der Aufschwung kommt auch so schon mit ihren 49 Maßnahmen. Und ich sage immer, 49 mal 0 ist immer noch 0.
Tom Krebs, ich danke dir für das Gespräch.
Danke für die Überlänge. Tschüss.
Bis dann, Tom. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.